Bevor ich jetzt anfange, noch ganz kurz. Wir sind 1986 von euch ausgesandt worden als Gemeinde und ihr habt bis heute unseren Dienst treu unterstützt. Das sind jetzt fast 40 Jahre. Und das sage ich euch, nehmt die Blumen von uns, verbaler Form. Sowas kommt nicht häufig vor. Wir haben noch nicht vor, aufzuhören, das war es noch nicht für uns. Wir haben noch viele Pläne. Der Herr wird zeigen, wie es wird. Aber mit Pension ist also noch nichts. So, also das nur als kleines Wort des Dankes. Der Predigttext, wer seine Bibel schon mal aufschlagen will, ist in Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Ich werde das allerdings jetzt nicht an einem Stück lesen, sondern wir machen das nach und nach. Zum Anfang möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Er hat es wie immer eilig, aus dem Haus zu kommen. Der Kaffee war schnell getrunken. Zu mehr reichte es nicht, denn Robert K. war Topmanager eines großen Konzerns und war auf dem Weg ins Büro. Als er die Garagentür öffnen wollte, fiel sein Blick auf eine Zeitung, die vor dem Garagentor lag. Seltsam, er hatte keine Zeitungen abonniert. Dafür hatte er keine Zeit, denn was er wissen wollte, das holte er sich aus dem Internet. Er bückte sich, um die Zeitung in die danebenstehende Mülltonne zu befördern. Wahrscheinlich hatte sich der Austräger geirrt, soll ja mal vorkommen. Als er den Deckel des Mülleimers schon offen hatte, fiel sein Blick auf das Datum. Er stutzte. Das konnte doch nicht wahr sein. Die Zeitung trug das Datum des 24. August 2026. Und die Artikel, die er auf der Frontseite sah, hatten nichts, aber auch gar nichts zu tun mit den Ereignissen der letzten Tage. Eine Zeitung aus der Zukunft? Na, das musste ja wohl ein Scherz sein. Dennoch stieß er sofort zum Wirtschaftsteil vor, denn das war das, was ihn bewegte. Aha, er studierte die Börsenkurse, der DAX unter 13.000, Dow Jones unter 20.000. Aber dann stellte er auch fest, es gab einige Posten, einige Firmen, die haben kräftig dazu gewonnen. Rheinmetall zum Beispiel bei 3.800 der Aktie. Robert K. faltete die Zeitung zusammen, erzählte niemand davon. Und als er ins Büro kam, verwahrte er sie sorgfältig in seinem Tresor. Nur gelegentlich nahm er sie hervor, um gewisse Dinge zu überprüfen. Er kaufte, er verkaufte. Er kaufte natürlich Aktien, die am 25. August 2026 hochnotiert waren, im Moment noch für ein Butterbrot zu haben waren. Andere shortete er noch rechtzeitig vor dem großen Fall. Nach einigen Wochen hatte er keine Zweifel mehr. Die Zeitung war echt, weiß der Kuckuck, wie sie zu ihm gekommen ist, aber die Zeitung war echt. Aus irgendeinem Grund war sie direkt aus der Zukunft vor seiner Garagentür gelandet. Nach 3 Monaten hatte er sein Vermögen verdoppelt. Im Dezember 2025 hatte er durch profitable Aktien und Devisenspekulationen fast 200 Millionen Euro verdient. Doch das war noch lange nicht das Ende. Im Frühjahr 2026 galt er als einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer aller Zeiten. Längst war er kein Manager mehr. Er hatte innerhalb weniger Monate sein eigenes Imperium aufgebaut. Ein Jahr war vergangen. Am 24. August 2026 holte er liebevoll die Zeitung aus dem Tresor. Seine Zukunft war gesichert. Inmitten einer gigantischen Wirtschafts- und Finanzkrise hatte er nur Gewinne gemacht. Er war ein gefragter Mann in allen Medien, keine Talkshow lief ohne ihn. Soeben hatte er seinen Konzern für 15 Milliarden Euro verkauft. Er wollte sich aus dem Geschäftsleben zurückziehen, das Leben genießen. Doch jetzt wollte er erst mal feiern. Er holte sein Handy aus der Tasche, rief seine Frau an und sagte: Schatz, ich habe einen Tisch in unserem Lieblingsrestaurant reserviert. Heute feiern wir. Ich bin ab jetzt im Ruhestand und nur noch für dich da. Er war so begeistert, dass er die Zeitung auf seinem Schreibtisch liegen ließ. Sie lag dort aufgeschlagen, wo er vor einem Jahr die Börsenkurse des 25. August 2026 studiert hatte. Als er die Tür seines Büros öffnete, gab es einen kleinen Luftzug. Genug, um die aufgeschlagene Seite der Zeitung umzublättern. Auf der Rückseite der Finanznachrichten kamen die Todesanzeigen von wichtigen Leuten. Und hätte er vor einem Jahr umgeblättert, wäre sein Blick auf eine halbseitige Todesanzeige gefallen, die seinen Namen trug. Robert K. Am Tag seines Rückzugs aus dem Wirtschaftsleben ganz unerwartet von uns gegangen. Schockierend, nicht wahr? Zum Glück nur eine erfundene Geschichte. Jetzt können einige aufatmen. Zeitungen aus der Zukunft, das gibt's nicht, höchstens in Science-Fiction-Romanen. Das ist richtig, aber das Problem gibt es jeden Tag. Mitten unter uns, ein Mensch wird plötzlich völlig unerwartet aus dem Leben gerissen und das kann jederzeit jedem von uns passieren. Das ist wahrhaftig kein neues Problem. Jesus hat seinen Zuhörern bei einer Gelegenheit von seinem Fall erzählt. Es handelt sich dabei um einen Großunternehmer, genau gesagt um einen Großbauern. Er besaß ein blühendes Unternehmen. Im Gleichnis hat er keinen Namen, aber nennen wir ihn mal Nawal. Das heißt auf Hebräisch so viel wie Hohlkopf oder Dummkopf. Das ist genau der Name, mit dem Gott ihm am Ende der Geschichte anredet. Er verkörpert wie kein anderer das alte Sprichwort: Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und jetzt fangen wir mal mit dem Menschen an, Vers 16, der Mensch. Dort heißt es, und er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Der Satz spiegelt Erfolg wider. Erfolgreich zu sein ist keine Schande. Der Mann hatte zweifellos gut geplant, gut organisiert. Das war nicht das Problem. Aber Jesus erzählt seine Geschichten und seine Gleichnisse immer in einem Zusammenhang. Dieser Mann hatte ein ganz anderes Problem. Er war Materialist und gierig dazu. Dazu muss man übrigens kein erfolgreicher Bauer sein. Das kann auch das Problem eines Büroangestellten, eines Topmanagers, eines Studenten, übrigens auch das eines Pastors oder Missionars sein. Der Mensch denkt, Vers 17 bis 19. Er denkt zum Beispiel, er ist der Herr seines Erfolges. Jesus erzählt, da überlegt er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo meine Ernte untergebracht werden soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen und dann kann ich zu mir selbst sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht, ruh dich aus, iss und trink und freu dich deines Lebens. Nawal liegt noch lange wach. Er findet keinen Schlaf. So ein Problem hat nicht jeder. Die Ernte war in diesem Jahr weit besser ausgefallen als erwartet. Und nun hatte er keinen Speicherraum, zu blöd. Immer wieder geht er verschiedene Kalkulationen durch. Keine Frage, er ist ein fleißiger Mensch. Er analysiert das Problem. Die Lösung muss doch irgendwie zu finden sein. Und er wird die Lösung finden. In der kurzen Geschichte kommt 6-mal das Wörtchen ich vor und 5-mal das Possessivpronomen mein. Und das spricht schon Bände. Wir haben es hier also mit einem Self-Made-Man zu tun. Er vertraut nur auf sich selbst. Für ihn ist völlig klar, sein Leben wird von seinem Erfolg definiert. Aber das Problem ist, unser Freund bezieht in seine Berechnungen nicht mit ein, dass er ein Verfallsdatum trägt. Wir nennen das Sterben. Er wird nicht für immer leben. Was er nicht begreift, ist, dass jede Sekunde unseres Lebens ein Geschenk Gottes ist. Doch daran verschwendet er keine Sekunde Zeit. Gott und sein Reich ist nicht Teil seiner Überlegungen. In den 50er Jahren, berichtet Uwe Holmer, Pastor in der ehemaligen DDR, gab es genau das Gegenteil von dem, was wir in der Bibel lesen. Es gab eine Reihe von sehr schlechten Ernten. Die Landwirtschaft wurde außerdem umstrukturiert. Dazu kamen verregnete Sommer. Die Lage war schwierig, sogar dramatisch. Und plötzlich, so schreibt Holmer in seinem letzten Buch, konnte man überall den Slogan lesen: Ohne Gott und Sonnenschein holen wir die Ernte ein. In diesem Fall hatte die Partei sogar ein biblisches Vorbild. Der reiche Kornbauer hatte genau dieselbe Lebensphilosophie. Gott kommt in seinen Planungen nicht mit einer Silbe vor. Er hatte völlig vergessen, was auch der damals herrschenden Partei in der DDR und auch denen, die heute in Kuba das Sagen haben, und übrigens auch dem durchschnittlichen Europäer, unbekannt zu sein schien und scheint. Und das ist der abgewandelte Slogan: Ohne Gott und Sonnenschein geht die stärkste Pflanze ein. Den englischen Dichter William Ernest Henley würde heute kaum einer kennen, wenn Clint Eastwood nicht in seinem Film über Nelson Mandela den Titel Invictus gewählt hätte. Vielleicht hat sich ja mancher mal gefragt, wo kommt der Titel überhaupt her? Der Titel kommt von einem Gedicht von Henley, das denselben Namen trägt, Invictus. Das Gedicht wird übrigens im Vorspann des Films zitiert. Es ist eine Hymne auf den autonomen Menschen, auf den, der sein Schicksal auch ohne Gottes Hilfe schmiedet. In der deutschen Übersetzung lautet der Schluss des Gedichtes: Was kümmert's, dass der Himmel fern und dass von Straf mein Buch erzähl? Ich bin der Herr von meinem Stern, ich bin der Meister meiner Seele. Ich bin der Meister meiner Seele, und das bringt die Sache auf den Punkt. Der biblische Text erwähnt nichts, aber auch gar nichts davon, dass der Kornbauer sich auch nur einen Moment in Abhängigkeit von Gott wähnt oder dass er ihm das geben will, was ihm zusteht, nach dem Gesetz nämlich den zehnten Teil seiner Ernte. Er fragt nicht danach, was kann ich für Gott machen, für sein Reich, zu seiner Ehre, für seine Leute. Er redet nicht einmal zu Gott. Er redet zu sich selbst. Doch dieser Monolog bringt zunächst keine Lösung. Was soll ich tun, jammert Nabal. Der ärmste Bettler des Landes hätte nicht verzweifelter klingen können. Die Lösung findet er, indem er mit sich selbst beratschlagt. Der Erfolg ist für ihn ein Problem. Er hätte problemlos von dem leben können, was er schon hatte, und den Rest anderen schenken können, aber das ist für ihn keine Option. Möglicherweise lange nach Mitternacht findet er endlich die salomonische Lösung, wie er denkt. Er will nicht kleckern, sondern er will glotzen. Er will seine Scheune nicht nur erneuern, nein, er will sie abreißen, und das neueste Scheunenmodell des Nahen Ostens soll dafür gebaut werden. Er denkt nicht an seine Nachbarn, er denkt nicht an seine Freunde, an Gott schon gleich gar nicht. Er denkt nicht daran, was das Beste und Wichtigste in seinem Leben ist. Das Einzige, das Ewigkeitsbestand hat, nämlich seine Seele. Den Erfolg schreibt er sich selbst zu. Er hat es also wieder einmal geschafft. Der Mensch denkt zum Beispiel, er ist Herr seiner Zeit. Vor seinen Augen bauen sich sozusagen virtuell die neuen Scheunen auf. Das ist mein letzter Coup. Wenn das geschafft ist, dann setze ich mich zur Ruhe. Übrigens ist das das einzige Mal, dass die Bibel davon spricht, dass jemand an seine Pension denkt. Und der Zusammenhang ist nicht unbedingt empfehlenswert. Er lebt also für seine Person und nur für sich. Millionen Europäer leben für das Wochenende, für 6 Wochen Urlaub im Jahr, für die Pension. Ihr wisst das alle, nie sind die Leute schlechter gelaunt als am Montagmorgen. Das ist in Madrid so und das ist sicherlich auch in Lörrach so. Arbeit ist einfach nicht vorgesehen und schon gar nicht Arbeit, die Ewigkeitsbestand hat. Unser Kornbauer hat nun die Lösung gefunden. Er redet zu sich selbst, wörtlich heißt es im Text, zu seiner Seele. Aber seine Seele muss weder essen noch trinken, noch braucht sie Luxusgüter. Seine Seele braucht Gott. Und das ist das, was ihm fehlt. Jetzt kommt der letzte Teil. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Im Vers 20 heißt es, da sprach Gott zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? Und Jesus fügt hinzu, so geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Mit diesen Gedanken an einen ruhigen Lebensabend überkommt ihn ein wohliges Gefühl der Müdigkeit, ein schöner Gedanke zum Einschlafen. Doch er kommt nicht zur Ruhe. Seine Träume sind unruhig und zwischen diesen unruhigen Träumen hört er plötzlich eine Stimme, die nicht einkalkuliert war. Da sprach Gott zu ihm. Seine Nachbarn bewunderten ihn. Er wäre sicherlich in der Zeitung gekommen, hätte es denn welche gegeben damals. Ja, er war ein erfolgreicher Unternehmer. Aber jetzt, in diesem Moment, ist nur noch entscheidend, was Gott von ihm denkt. Und das ist, gelinde gesagt, erschütternd. Da sprach Gott zu ihm. Die Botschaft, die Gott für ihn hat, lässt es einem kalt den Rücken herunterlaufen. Noch in dieser Nacht, sagt Gott, wird dein Leben zurückgefordert. Jesus benutzt hier einen Ausdruck, den man damals für die Rückzahlung eines Kredits verwendete. Deine Zeit, lieber Nawal, deine Zeit, meine lieben Freunde und Geschwister, deine Zeit ist geliehen. Wie gehst du damit um? Da sprach Gott zu ihm. Das Problem Nawals ist nicht nur das Problem eines reichen Menschen. Es ist das Problem eines autonomen Menschen. Eines Menschen, der von Gott nicht abhängig sein will. Der sich nichts von Gott sagen lässt. Und seien wir ehrlich, solche Leute gibt es auch in frommen Kreisen. Die Botschaft ist klar. Wir haben die Tage unseres Lebens von Gott als Geschenk bekommen. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Und der Mann, der hat die gesamte Zeit, die Gott ihm geschenkt hat, verschwendet. Und ganz besonders im ungünstigsten Moment. Er war schon recht fortgeschrittenen Alters. Aber das gilt nicht nur den Älteren unter uns. Niemand ist zu jung, um nicht jederzeit sterben zu können. Gott hat jedem von uns eine bestimmte Anzahl von Tagen gegeben. Die Frage stellt sich, wie gehst du damit um? Der Mann aus der Geschichte war menschlich gesprochen clever. Er kannte sich aus im Geschäft, wusste, was Sache ist. Die Menschen bewunderten ihn. Aber das Urteil Gottes, das vernichtende Urteil Gottes ist, du Narr. Das ist das ultimative Urteil Gottes über sein Leben. Ja, er dachte, er sei Meister seiner Seele. Das war der größte Irrtum seines Lebens. Gott hat den Moment unserer Geburt, aber auch unseren Todestag festgelegt. Doch das vergisst man allzu leicht, wir denken da nicht so gerne dran. Unsere Zeit ist geborgte Zeit, Vorbereitung auf die Ewigkeit. Nawal hatte an alles gedacht, aber nicht an seine Seele. Er hatte nicht für die Ewigkeit geplant. Schon Mose hat im 90. Psalm gesagt, Der Schlüssel zur Weisheit ist das Eingeständnis der Tatsache, dass wir sterblich sind. Noch in dieser Nacht, die Sonne wird für ihn nicht mehr scheinen. Alles wird sich ändern, alles läuft anders. Die Pläne, die er hatte, die sind keinen Cent mehr wert. Sein Reichtum wird den Erben gehören, die sich möglicherweise darum streiten. Er aber wird der Reichste auf dem Friedhof sein. So geht es jedem, sagt Jesus am Ende, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Und nun kommt die Frage, die Millionenfrage, im wahrsten Sinne des Wortes. Was bedeutet es, reich zu sein für Gott? Jesus hat diese Frage an einer anderen Stelle beantwortet. In der Bergpredigt sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch der Rest alles zufallen. Das heißt, die Priorität eines Nachfolgers Jesu ist nicht die Sicherung des Lebensstandards, es ist nicht die Frage nach Karriere, nach dem, was am Monatsende auf dem Bankkonto bleibt. Es ist auch nicht die Frage nach Prestige, Macht und Einfluss. Die Priorität eines Jüngers Jesu ist das Reich Gottes und das Rechnen mit seiner Vollmacht. Wer ist reich für Gott? Es sind diejenigen, die nicht bang in die Zukunft schauen angesichts der Probleme, die wir haben und die noch auf uns zukommen werden. Das Reich Gottes und die Zukunft der Jünger Jesu hängen weder vom deutschen Staatshaushalt noch von der Rentenversicherung ab. Unser Reich, das Reich Gottes, arbeitet solide seit 2000 Jahren. Unsere Bank im Himmel geht nicht pleite. Wir sind reich an Verheißungen, reich an Hoffnung, reich an Schätzen, von denen diese Welt keine Ahnung hat. Derjenige, der auf seine Seele achtet, ist reicher als die reichsten Leute auf dieser Welt. Denn Reichtum misst sich nicht in weltlichem Vermögen, sondern in himmlischem Guthaben. Die Geschichte ist äußerst dramatisch. Sie könnte einem glatt auf den Magen schlagen. Ich will dennoch gerade aus dieser katastrophalen Fehleinschätzung des Lebens, die unser Freund Nawal an den Tag gelegt hat, ein paar praktische Schlussfolgerungen ziehen. Schlussfolgerungen, die erläutern sollen, weshalb das Leben eines Christen in wahrhafter Weise lohnenswert ist. Der reiche Mann in der Geschichte ist ein Negativbeispiel gemäß dem Sprichwort, niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Die erste Wahrheit. Das Leben eines Christen ist lohnenswert, weil Geld ein Geschenk Gottes ist. Die biblische Wahrheit lautet, niemand ist reich, außer er gehört Gott. Das Problem der Nachfolger Nawals besteht darin, dass sie Gott in zwei Bereichen betrügen, Zeit und Geld. Er hat uns beides gegeben, wir sind für beides verantwortlich, was wir zu seiner Ehre damit machen. Wahrheit Nummer zwei. Das Leben eines Christen ist lohnenswert, weil die Zeit ein Geschenk Gottes ist. Ihr alle kennt das Wort, nehme ich an, von Jim Elliot, das er in sein Tagebuch notierte und das gilt nach wie vor. Das hat uns auch in dieser ganzen Zeit begleitet und begleitet uns immer noch. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er niemals verlieren wird. Was hat es am Ende gebracht, wenn wir unser irdisches Leben als das Wichtigste betrachten? Ja, dann kann einem schon manchmal mulmig werden. Doch wenn wir gelernt haben, dass dieses Leben erst durch den Glauben seinen eigentlichen Sinn erhält, dann erscheint alles in einem ganz neuen Licht. Du hast ein Leben vor dir, zumindest die, die hier in den ersten zwei Reihen sitzen. Setz dich hin und frage dich, was du in diesen Jahren, die dir noch bleiben, machen willst. Ich weiß nicht, ob ich das Vorrecht haben werde, meine letzten Tage bei klarem Verstand zu verbringen. Meine Frau zweifelt manchmal sogar an, ob ich jetzt noch bei klarem Verstand bin. Aber sollte ich das können, dann möchte ich in die Ewigkeit gehen mit diesem Gedanken, nämlich, dass ich mein Leben genauso wiederleben möchte, wie ich es gelebt habe. Die Fehler, die ich begangen habe, natürlich ausgenommen. Nämlich für Gottes Reich. Die dritte Wahrheit: Das Leben eines Christen ist lohnenswert, weil Gott sich um die Seinen kümmert. Und das ist nicht eine Vertröstung auf die Zukunft. Schon jetzt wissen wir, dass wir das ewige Leben haben. Ein Christ weiß, ist die Lage auch noch so aussichtslos und noch so düster, der Herr ist immer da. Er hat uns sein kostbares Wort gegeben, auf das wir felsenfest bauen können. Wenn wir die Augen hier schließen werden, und der Moment kommt für uns alle irgendwann, werden wir sie in der neuen Welt auftun. Wir werden auferstehen. Unsere Schätze, ewiges Leben, Herrlichkeit, Gott mitten unter uns. Glaub mir, ich freue mich auf die Ewigkeit beim Herrn. Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir alle Hilfe und nach dort richten wir uns auch aus. Und die vierte und die letzte Wahrheit: Das Leben eines Christen ist lohnenswert, weil unsere Prioritäten anders sind. Für uns ist wichtig, was für Gott wichtig ist. Gerade das gibt unserem Leben einen tiefen Sinn. Erinnerst du dich noch an die Geschichte vom Anfang? Ich denke schon. Zeitungen von morgen, die gibt es nicht. Du hast keine Zeitung vom nächsten Jahr, aber du hast etwas viel Besseres. Du hast dieses Buch, die Bibel. Und in diesem Buch ist der Weg zu einem lohnenswerten Leben aufgezeigt. Das ist Gottes Botschaft für dich. Sie zeigt dir, welche Kurse am Ende oben stehen. Der Sieger ist Jesus. Warum solltest du auf das falsche Pferd setzen? Und wer sich darauf ausrichtet, der setzt immer auf den richtigen Wert. Sein Leben ist lohnenswert. Es ist nicht verschwendet. Für immer lohnenswert. Garantiert. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch Frieden. Amen.